Zum Abschluss des Gottesdienstes kommen wir jetzt zur Predigt. Und der Titel heute ist, welchen Weg führt Jesus seine Gemeinde? Wir haben ja von Bärbel vorhin aus der Lesung schon gehört, die zentrale Stelle aus Lukas 19. Es gibt eine Bibelstelle und zwar ein Vers, den ich herausstreichen wollte. Da sprach Jesus zu ihm, recht so du tüchtiger Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über 10 Städte. Und in Lukas 16, Vers 10 heißt es noch einmal, hier geht es ums Geld, aber es ist derselbe Sinn, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu, und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Und diesen Punkt macht Jesus eben klar. Bist du in diesen Dingen, die er dir gegeben hat, treu? Bist du in diesen Kleinigkeiten treu? Bist du bereit, auch einfach nur da zu sein? Einfach mal Kleinigkeiten zu erledigen im Reich Gottes? Bist du bereit, einfach mal einzuspringen, irgendwo zu helfen, scheinbare Kleinigkeiten zu erledigen? Stinkt, stört gewaltig. Jetzt versuche ich es mal so.
Soll ich es dir halten?
Lass mal. Ist für dich eine kleine Gemeinde auch Anlass genug zu dienen? Ist für dich eine kleine Gemeinschaft mit wenig sichtbarem Erfolg auch Anlass für dich, dich einzubringen? Das ist die Frage, die du dir stellen musst. Es gibt ja dieses Beispiel von Josef, der im Alter von 17 Jahren damals von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft wurde. Und er hatte große Visionen, er hatte große Dinge gesehen, die Gott ihm geschenkt hat, 2 Träume, dass ihm etwas Großes widerfahren würde. Und der Weg, den Gott dann mit ihm ging, der Verkauf in die Sklaverei nach Ägypten, hatte eigentlich gar nichts damit zu tun. Dann kam er als 17-Jähriger an den Hof des Potiphar, der war selbst ein sehr ranghoher Angestellter des Pharaos, und in seinem Haushalt hat Josef Treue bewiesen, im Haushalt Potiphars. Gott hat ihm ja alles gelingen lassen. Und Potiphar war dann so weit, dass er gesagt hat, ich gebe dir alles in meinem Haus, alles, was eben zu mir gehört, unter deine Macht. Und das war für Josef so etwas, für ein Zeichen für die Zukunft, die noch auf ihn zukommen sollte. Denn gut 10 Jahre oder 12, 13 Jahre später sollte dasselbe noch einmal zu ihm gesagt werden. Alles im Land werde ich bis auf den Thron unter deine Macht geben. Josef war in dieser Kleinigkeit treu. Er war sogar bereit, nicht das Werben der Ehefrau von Potiphar nachzugeben und blieb seinem Gott treu. Er hat dann damit bezahlt, dass er ins Gefängnis musste. Für mehr als 10 Jahre. Und Josef wusste nicht, was auf ihn jetzt zukommen wird. Josef wusste nicht, was seine Zukunft bringen wird. Das können wir lernen von ihm. Es gab eine hoffnungslose Zeit, es gab eine Zeit der Hoffnungslosigkeit in seinem Leben. Es gab eine Zeit, in der seine Treue Gott gegenüber nicht unmittelbar belohnt wurde. Aber Josef sah nicht auf die Umstände, sondern er sah auf seinen Gott. Wir heute können ja im Nachhinein sehen, okay, Josef, du wirst jetzt 10 Jahre im Gefängnis sein und dann wirst du aber der zweite Mann in Ägypten sein, du wirst deine Brüder wiedersehen, du wirst deine wunderschöne Ehefrau bekommen, du wirst 2 Söhne bekommen und, und. Das wissen wir heute im Nachhinein, das wusste Josef zu dem Zeitpunkt im Gefängnis nicht. Nicht einmal da, als der Bäcker vergessen hat, daran zu denken, es war der Mundschenk, der Bäcker wurde ja gehängt, daran zu denken, dass es im Gefängnis jemanden gab, der Träume auslegen konnte. Trotzdem blieb Josef treu, er blieb Gott treu, er blieb eben Jesus treu. Und Treue ist so ein wesentlicher Punkt, auf den Jesus schaut. Und wir können hier im Alten Testament, im Propheten Jesaja, im ersten Kapitel, sehen, dass Gott mit der Treue seines Volkes Israel nicht immer zufrieden war. Ich lese ab Vers 10 bis 17. Höre des Herrn Wort, ihr Herren von Sodom. Nehmt zu Ohren die Weisung unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Also ist zunächst schon mal bei der Einleitung keine schöne Bezeichnung. Ihr Herren von Sodom und ihr Herren von Gomorra. Was soll mir die Menge eurer Opfer, spricht der Herr. Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Vetters von Mastkälbern und habe kein Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke. Wenn ihr kommt zu erscheinen vor mir, wer fordert denn von euch, dass ihr meinen Vorhof zertretet? Bringt nicht mehr da so vergebliche Speiseopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumonde und Sabbate, wenn ihr zusammenkommt, Frevel und Festversammlungen, mag ich nicht. Meine Seele ist Feind eurer Neumonden und Jahresfesten. Sie sind mir eine Last, ich bin's müde, sie zu tragen. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen, lernt Gutes zu tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht, führt der Witwen Sache. Also, das Gericht, mit dem Gott hier mit seinem Volk geht, ist für das Volk sehr unangenehm. Er sagt, euer Gottesdienst ist nichtig. Eure Versammlungen sind nichtig. Du kannst stundenlang zu Hause beten, Lieder singen, die Bibel studieren. Wenn du Gott nicht treu bist, dann ist dein Gottesdienst nichtig. Wenn du deine Sünde mit dir mitnimmst, wenn du denkst, ich kann hier mir meine Dinge rausnehmen, dann ist dein Gottesdienst nichtig. Es ist alles nichts. Die ganze religiöse Betriebsamkeit einer Gemeinde ist vor Gott wertlos, wenn sie ihrem Herrn untreu sind. Wie äußert sich diese Untreue? Es ist Sünde, an der man festhält. Wenn man sagt, so bin ich halt, ich kann nicht anders. Ich kann das nicht überwinden. Ich brauche die Dinge nicht ans Licht zu bringen. Es ist nicht notwendig. Es sind diese Kleinigkeiten, die du vielleicht in deinem Leben mitnimmst. Ich merke das auch bei mir persönlich, dass ich immer wieder etwas mitnehme. Jetzt bin ich seit 17 Jahren Christ und trotzdem gibt es Dinge, die mein Bereich sind, wo ich nicht abgeschlossen habe. Wo ich Entscheidungen treffen muss, weil Gott mir meine Gebete nicht erhört, weil Gott sich mir nicht naht. Und ich merke, immer wieder führt er mich an diese Punkte rein, wo ich Dinge abschließen muss. Was kann es noch sein? Nicht die Bereitschaft zu haben, deinem Nächsten zu vergeben. Vielleicht gab es irgendwo Dinge in deinem Leben, wo du verletzt wurdest. Völlig zu Unrecht. Wo du in Mitleidenschaft gezogen wurdest. Aber jetzt ist passiert etwas, das du in deinem Herzen nicht vergeben kannst. Dass du in deinem Herzen demjenigen nicht vergeben willst. Und dann gewinnt Satan Raum. Und er braucht nur einen Spalt bei der Tür, dass die offen ist. Der braucht nicht viel, damit er eindringen kann in dein Leben. Damit er Raum gewinnt in deinem Leben. Ich möchte dazu lesen Matthäus 5 und Markus 11. Matthäus 5. Verse 23 bis 25. Er sagt Jesus, darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst, was ist die Gabe, die du opferst auf dem Altar? Dein Gebet. Und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder oder aber auch deine Schwester, etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Vertrage dich mit deinem Gegner, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit dich der Gegner nicht dem Richter überantworte und der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Und Markus, die Stelle in Markus Kapitel 11, sagt eigentlich dasselbe. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg spräche, hebt dich und wirft dich ins Meer und zweifle nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass es geschehen werde, was er sagt, so wird es ihm geschehen. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen. Und oft ist es so der Fall, dass Gebete nicht erhört werden, dass man sich Gott nicht nahe fühlt, weil man nicht in der Lage ist, seinem Nächsten zu vergeben, weil man immer noch Groll gegen irgendjemanden hegt in seinem Herzen, weil es immer noch diese dunklen Winkel gibt, die man nicht überwunden hat, weil man glaubt, im Recht zu sein. Was ja auch irgendwo stimmt, aber auch Gott ist dir gegenüber im Recht, wenn er dir nicht vergeben würde. Also, wer nicht vergibt, gibt dem Satan Raum. Und der Raum Satan ist, wir kennen das aus Johannes 8,44, der Vater der Lüge. Und wenn Satan in deinem Raum, in deinem Herzen Raum gewinnt, dann kann er anfangen zu reden. Und da wirst du anfangen, ihm Gehör zu schenken. Und wenn Satan der Vater der Lüge ist und anfängt zu sprechen, dann wird er dich belügen. Er wird dich belügen über die Wahrheit von Gott, über die Wahrheit über deine Geschwister, über alle Dinge wird er dich belügen. Und deswegen ist es so eine große Gefahr, wenn Satan Raum gewinnt in deinem Herzen. Gott untreu zu sein, bedeutet, in der Dürre zu bleiben. Das ist der nächste Punkt, den ich machen wollte. Psalm 68, Vers 7. Psalm 68, Vers 7. Hier sagt der Psalmschreiber, ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt, der die Gefangenen herausführt, dass es ihnen wohlgehe, aber die Abtrünnigen lässt er bleiben in dürrem Lande. Also, wenn du ein Überwinder bist, vergibst, Gott treu bist, wird er dich aus der Dürre herausführen. Es ist keine Schande, in der Dürre zu hocken. Es ist keine Schande, depressiv zu sein, niedergeschlagen zu sein oder frustriert zu sein. Es ist nur eine Schande, dort drinnen zu bleiben. Gott wird diejenigen, die ihm treu sind, zurückführen in das fruchtbare Land. Er wird sie wieder zurückführen in, wie heißt es hier, ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt, der die Gefangenen herausführt, dass es ihnen wohlgehe. Es ist ja der Auftrag der Gemeinde, die Gefangenen in die Freiheit zu führen. Es ist das, was Jesus in seiner Antrittspredigt in Nazareth zitiert hat, Jesaja 61, 1 und 2. Derjenige, der die Gefangenen in die Freiheit führt, der ist er. Und es ist der Auftrag der Gemeinde, Gefangene zu befreien. Wie viele Menschen sind gefangen? Wie viele vielleicht in dieser Gemeinde? Wie viele in unserem Umfeld Menschen, die in Gefängnissen sitzen? Nicht in Santa Fu, sondern in geistlichen Gefängnissen. Gefängnis der Frustration, der Bitterkeit, der Nichtbereitschaft des Vergebens und anderen Gefängnissen. Und wir als Gemeinde haben den Auftrag von Jesus bekommen, aus dieser Gefangenschaft herauszuführen. Und den Weg dorthin, der Weg in diese Freiheit, den zeigt uns Jesus, indem wir Schritte machen und vergeben, Licht in unser Leben hineinlassen, überwinden, der Sünde den Riegel zumachen, lernen, die Sünde zu hassen. Dinge, die Gott hasst, selbst zu hassen. Und Dinge, die Gott liebt, zu lieben. Auch wenn unsere Wesensart uns manchmal etwas ganz anderes sagt. In Jeremia gibt es nochmal so eine Zuspruchstelle, beziehungsweise zunächst einmal eine Herausforderung, Jeremia 17. Und zwar wieder für diejenigen, die nicht bereit sind zu vergeben, die nicht bereit sind, mit Gott sich zu versöhnen und mit dem Nächsten zu versöhnen. Da heißt es, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht in seinem Herzen vom Herrn. Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Wenn man sich diese Textstelle genauer ansieht, dann kann man sehen, gut, hier sitzt ein Mensch in der Dürre. Aber dann sagt er sich, ich kann mich auf Gott nicht verlassen, das bringt mir nichts, ich verlasse mich lieber auf andere Menschen. Und weicht dann in seinem Herzen vom Herrn. Er wird ihm untreu. Wo Josef im Gefängnis war und nichts gesehen hat, keine Zukunft gesehen hat, nicht wusste, was auf ihn zukommen wird, ist er trotzdem Gott treu geblieben. Dieser Mensch hier in Jeremia 17,5 wird Gott untreu. Und deswegen ist er in der Dürre geblieben, deswegen konnte er nicht überwinden. Und jetzt noch einmal auf Josef zurückzuschauen, sieht man in Jeremia 17,7, gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Mehr hat derjenige nicht. Der hat keine Aussicht auf Erfolg, der hat keine tollen Umstände, der hat nur die Zuversicht, dass Gott sein Herr ist und dass er seine Zuversicht ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Also jemand, der sich auf den Herrn verlässt, der Gott nahe ist, wird auch, wenn ein dürres Jahr kommt, Wege finden, wo er seine Wurzeln zum lebendigen Wasser hinstrecken wird und wird von denen genährt und wird auch weiterhin Frucht bringen für Gott. Und deswegen ist es so wichtig, in seinem Herzen rein zu sein vor Gott, überwunden zu haben, nicht dieses Nachtragen, nicht dieses, hier bin ich verletzt worden und das verdient diese Person jetzt einfach, dass ich ihr nicht vergeben kann. Das ist so wichtig, dass du das überwinden kannst. Nur dann wirst du Gott auch nahe sein und nur dann werden auch deine Gebete erhört werden von Gott. Du wirst rufen und ehe du rufen wirst, wird er schon deine Gebete erhören. Und das ist wichtig für eine lebendige Gemeinde, dass wir das sind. Amen.